Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich auf die letzte Episode des Jahres 2024 mit meinen Friends. War ein ereignisreiches Jahr für uns beim Podcast, aber auch in der Welt der Logistik und der Supply Chain. Und wir wollen heute die letzte Folge des Jahres nutzen, um die wichtigsten Themen des Jahres noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was ist bei uns so hängen geblieben? Was waren für uns aus unserer Sicht die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr passiert sind, Ereignisse, Trends, die da auf dem Radar aufgetaucht sind und die sich wahrscheinlich auch noch ins Jahr 2025 rüber retten. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen schon uns Themen angeguckt und haben uns so 4 Themen rausgepickt, die wir heute nochmal Revue passieren lassen wollen, analysieren wollen und besprechen wollen, diskutieren wollen in der Runde, die etwas verkleinert heute ist, denn Christoph Tripp entschuldigt sich heute, der ist leider erkrankt, kann heute nicht dabei sein. Dafür haben wir aber Erik Wirsing mit an Bord, Erik Wirsing von DB Schenker. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist. Kurz vor Weihnachten, letzte Folge nehmen wir auf. Ich hoffe, wir senden diese Folge noch in diesem Jahr zwischen den Feiertagen. Also für alle, die uns zuhören, ist es schon nach Weihnachten. Aber Erik, wie sieht's aus bei dir? Geschenke alle besorgt hoffentlich? Absolut. Alle angekommen auch? Pünktlich?
Wenn sie mit Schenker gekommen sind, sind sie natürlich alle angekommen. Aber natürlich.
Mit Schenker, lässt du direkt mit Schenker liefern, ne?
Kommt auf die Größe an, gell?
Okay, bei dir halten die Schenker-Trucks auch nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön. Und Knut Alicke von McKinsey ist auch mit am Start. Hallo Knut, wie sieht es bei dir aus?
Hallo zusammen. Ja, sieht gut aus und freue mich auf die Tage, auf Weihnachten, auf das neue Jahr und ja, auf die Woche, die wir dann Skifahren gehen werden.
Oh, Skifahren, aber weißt du, Weihnachten gibt es bei euch auch nicht im Süden, ne? Gibt es irgendwo bei uns hier, also bei mir, ich weiß nicht, heute irgendwie 8 Grad, 9 Grad, regnerisch, bisschen fast so Herbstwetter, bei euch auch so, ne?
Genau, ja. Absolut.
Frank, wie sieht es bei dir aus? Herzlich willkommen, Frank Vorrat, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke Boris, hallo Friends. Ja, wie sieht es bei mir aus, ne? Das Jahr geht zu Ende, ereignisreiches Jahr gewesen. Gestern bin ich mit der Familie zu meinen Eltern gefahren, habe sehr viele Schenker-Trucks gesehen. Ich denke immer davon aus, dass die alle die Geschenke für den Erik befördern werden. Also Erik, es wird wahrscheinlich sehr reichlich bei dir ausfallen in diesem Jahr. Aber mal sehen, was das neue Jahr so bringt, Boris.
Ja, bin sehr, sehr gespannt. Wir können auf jeden Fall schon versprechen, dass Felgendreher und Friends auch im nächsten Jahr wieder sehr, sehr aktiv sein wird. Wahrscheinlich mit wesentlich mehr Episoden auch und wesentlich mehr Folgen, als wir in diesem Jahr gesendet haben. Das schon mal so ein bisschen vorweg verraten, denn ich weiß, vielleicht der ein oder andere hat es vielleicht gesehen. Ich habe mich hier vor kurzem mal aufgemacht und habe vor Ort mal mich mit ein paar Leuten getroffen und habe so ein paar Diskussionsrunden live vor Ort mit ein paar Leuten gemacht und die als Podcast-Folge aufgenommen. Super interessant, super Spaß gemacht und ich glaube, davon werden wir im kommenden Jahr noch viel, viel mehr sehen. Also das hat echt enorm Spaß gemacht, mit so ein paar Leuten, geladenen Gästen irgendwo zusammensitzen, beim Gläschen was zu trinken und über Themen zu diskutieren und nebenbei nochmal ein Mikrofon mitlaufen zu lassen. Das ist so, das ist meine Welt. Und 2025, glaube ich, werden wir viel, viel mehr davon sehen. Aber stay tuned for more information, würde ich sagen. Aber gut, lass uns mal loslegen, uns einen kleinen Rückblick wagen zu den wichtigsten, relevantesten Themen aus dem Jahr 2024. Und lass uns anfangen mit dem Thema, von dem wir alle gehofft hatten, dass es eigentlich kein Riesenthema werden würde. Das Thema Politik, Wahlen und die ganzen Auswirkungen, die Politik und Wahlen im Jahr 2024 auf unserem Bereich, auf Logistik und Supply Chain gehabt hat. Da geht es um Zölle, Handelskriege, die vielleicht kommen mögen, aber auch Förderungen und Subventionen, die wegfallen, Lieferkettengesetze, all diese Themen. Also wir wussten ja, dass es ein super Wahljahr wird, dass in vielen Ländern sehr, sehr große, wichtige Wahlen anstehen und dass es da einige Überraschungen geben könnte. So, jetzt hat es eine ganze Reihe an Überraschungen gegeben. Ich glaube, Trump in den USA beispielsweise hätte am Anfang 2024, glaube ich, nicht so viele Leute vorhergesagt, dass das nochmal auf uns zukommen könnte, dass sich unsere Regierung verabschieden muss, noch vor Ende des Jahres und es Neuwahlen gibt, vorgezogene Neuwahlen. Hätte man auch nicht unbedingt drauf kommen müssen, hätte man auch gerne anders gesehen. Also ist eine Menge los gewesen in 2024 und vor allem in jeder Hinsicht, also jetzt in Hinsicht auf unsere neue Regierung, aber auch in Bezug auf die Wahl in den USA, wenn die Auswirkungen dieser Ereignisse, die ja 2024 waren, erst 2025 so wirklich zum Tragen kommen. Und gerade wenn es um die USA beispielsweise geht, um den Krieg in der Ukraine und all solche Dinge, ist es sehr, sehr schwer abzusehen, was da kommt, weil es halt wirklich ein bisschen so Blackbox ist, was da kommen könnte, was Trump uns da so alles präsentieren wird. Was natürlich zu der Frage bringt, Knut, vielleicht mit dir angefangen, du sprichst häufig mit Klienten, die internationale Lieferketten haben, große globale Konzerne. Schieben die Panik? Wie ist die Stimmung da? Was ist da gerade los? Also ich kann mir vorstellen, dass die Verunsicherung maximal groß ist von Großunternehmen, die globale Supply Chains haben.
Ja, also jeder redet darüber, jeder fragt, was sind denn eigentlich die Auswirkungen davon? Dadurch, dass wir nicht genau wissen, was eigentlich jetzt wirklich für Zölle kommen, kann man das jetzt auch natürlich noch nicht so bestimmt sagen. Wir sprechen da immer von Grey Rhinos. Das heißt also, der Unterschied zu einem Black Swan ist, die Auswirkungen sind riesengroß, aber man weiß so ungefähr, dass es kommt. Ne? Und bei den Zöllen weiß man, die werden kommen. Man weiß aber nicht genau, wie viel kommt. Und damit weiß man nicht genau, ob die Auswirkungen sehr groß oder nur groß werden. So, also jeder denkt drüber nach, jeder bereitet sich vor. Interessanterweise ist ja so, dass jetzt im Augenblick in den USA gehortet wird. Ne? Also jeder schiebt Bestände in die USA, weil das sozusagen die kurzfristigste Maßnahme ist, um die Zölle zu umgehen. Also man sieht da so einen Anstieg von Beständen. Jeder, der sogar sozusagen Logistik und Immobilien hat, freut sich wahrscheinlich gerade im Augenblick. Was muss man eigentlich machen? Man muss eigentlich ja so eine strategische Planung machen und es gibt so ein neudeutsches Wort, das Digital Twin. Man muss eigentlich seine Supply Chain irgendwo als Digital Twin abgebildet haben und muss dann hergehen und sagen, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn jetzt hier der Zoll nach oben geht für Finished Goods oder für Komponenten? Oder vielleicht ist es auch so, dass mal irgendwann dann Rare Earth aus China dann irgendwie limitiert werden. Also es gibt irgendwie da ein Problem. Also es gibt unterschiedliche Szenarien, die man da analysieren muss. Man muss aber natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass viele Industrien von ihren Investitionszyklen jetzt nicht so sind, dass die jetzt einfach mal ein Werk bauen, das dann ein Jahr betrieben wird und dann ist wieder anders, sondern das muss dann einfach einige Jahre da stehen und laufen. Also auch das muss man wieder irgendwie zusammennehmen. Das heißt, es wird viel analysiert, es wird viel geschaut, es ist eine große Unsicherheit und die Unsicherheit wird sich dann natürlich irgendwann in eine Realität umkehren. Vielleicht eine Sache noch, du hattest auch angesprochen, so Investitionsförderung wird gerade diskutiert, Subventionen und so. Ich fand ganz spannend, ich habe mit einem von den Startups, die wir auch bei unserem Podcast hatten, mal gesprochen. Die haben eine Finanzierungsrunde aus USA bekommen. Er war sehr happy, der Gründer. Und er hat gesagt, der Finanzierer aus USA hat gesagt, wenn er gewusst hätte, was für ein Aufwand das ist, in Deutschland zu finanzieren, hätte er es nicht gemacht. Also ich glaube, das ist ein ganz...
Er hat das zum ersten Mal gemacht?
Er hat es zum ersten Mal gemacht und er wird es auch nicht mehr machen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also diese ganze Entbürokratisierung, Beschleunigung und so, wahnsinnig wichtig. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Es gibt von der Bundesregierung gibt es ja so ein Format, das heißt Invest, wo man sozusagen Startup-Finanzierung unterstützt. Und was man da so hört, ist, dass es auch durchaus da mal 1 bis 1,5 Jahre dauert, bis man dann auch wirklich dann das Geld bekommt. Also hier... Das sind einfach Sachen, die gehen einfach gar nicht. Ne? Also da muss man genauso dran gehen und das deutlich beschleunigen.
Gut, haben wir jetzt 2 Sachen vermischt. Lass uns doch noch mal ganz kurz eben weilen. Ne? Wir sind ein bisschen gesprungen von USA und hin zu Startup-Finanzierung. Lass uns mal bei der Startup-Finanzierung bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Mit aller Regelmäßigkeit taucht so ein Twitter-Post oder so ein Social-Post auf von US-amerikanischen VCs oder Investoren, die zum ersten Mal hören, dass wenn man beim Notar ist in Deutschland, und so eine Series A-Finanzierung oder so Angel-Finanzierung, was auch immer, machen will und der Notar per Gesetz gezwungen ist, diesen gesamten Vertrag wortwörtlich laut vorzulesen.
Oh ja.
Und dass da teilweise Dokumente sind, die irgendwelche hunderte Seiten sind und das dauert stundenlang, bis dieser Notar dieses Dokument vorgelesen hat, wirkt in den Augen von US-Amerikanern oder ehrlich gesagt auch allen anderen in der Welt total archaisch und hinterweltlich und da machen wir uns regelmäßig lächerlich. So ein Running Gag und Running Joke, der immer wieder in regelmäßigen Abständen uns vorgetragen wird. Kennt ihr das?
Den Umstand an sich auf jeden Fall. Also ich saß da öfters auch beim Notar, also auch wenn wir in Startup investiert haben oder selbst gegründet haben, das sind längere Prozedere. Gerade wenn du dann mehrere Investoren hast, die dann irgendwie mitspielen, dann wird das durchaus ein langes Ding. Die schönste Sache hatten wir, glaube ich, während Corona, wo wir praktisch während Corona beim Notar sitzen mussten, weil halt Anwesenheitspflicht war und der Notar das praktisch dann durch seine Maske durchgenuschelt hat auf Englisch. Das waren dann schon sehr zähe, lange Sitzungen.
Aber Knut, ich meine, aus deiner Sicht, sind denn wirklich signifikante Änderungen und Reformen vorgeschlagen? Ich höre mal so halbherzige Dinge, was Bürokratieabbau tatsächlich betrifft. Da wird manchmal was angekündigt, wird auch manchmal viel angekündigt, aber unterm Strich lässt sich doch wirklich behaupten, dass die Bürokratie im Laufe der Jahre immer mehr geworden ist. Es kommt auch mehr bürokratische Hürden jedes Jahr dazu, als jedes Jahr abgebaut werden. Oder ist das nur mein Eindruck?
Ist mein Eindruck auch. Also es wird immer bürokratischer, man muss immer irgendwie mehr Formulare ausfüllen, man muss irgendwie sich um mehr Formulare kümmern. Und es ist interessant ja, dass jede Regierung in ihrem Programm drinstehen hat, dass sie jetzt mal Bürokratieabbau macht. Jede Regierung hat auch drinstehen in den letzten Legislaturperioden, dass jetzt mal die Digitalisierung nach vorne getrieben wird. Aber es passiert halt irgendwie nichts. Das ist halt sehr frustrierend.
Aber ich glaube, noch nie hat jemand so einen ambitionierten Plan vorgestellt wie dieses DOGE, Department of Government Efficiency, was Elon Musk und seine Friends da anstoßen. Bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat und wie das funktioniert. Ich glaube nicht nachahmenswürdig hier in Deutschland, obwohl es wahrscheinlich dringend notwendig wäre, aber im Holzhammer dabei zu gehen, vielleicht nicht unbedingt die richtige Wahl, aber bin sehr, sehr gespannt, was daraus wird.
Also man muss natürlich immer überlegen, dass die Idee ist natürlich gut. Jeder von uns sagt, Mensch, Prozesse müssen effizienter werden. Aber du kannst auch irgendwie natürlich das Kind mit dem Bade ausschütten. Also wenn du dann sozusagen so radikal dran gehst und alles dann einfach wegstreichst, dann gibt es wahrscheinlich auch einige Bereiche, die du dann zu viel wegschneidest. Und das geht ja typischerweise auf die Armen und auf die Schwachen. Und das ist Elon Musk natürlich egal, aber das sollte man jetzt nicht unbedingt übernehmen.
Ja, vielleicht nochmal das Thema Lieferkettengesetze, weil da hat sich auch in diesem Jahr einiges getan. Da hatte ich kürzlich, ich habe mich in Hamburg getroffen mit Lothar Harings, unserem Freund, der hier schon mehrmals im Podcast war, der schon über das Thema Lieferketten mit uns gesprochen hat. Habe ihn dann nochmal beim Kaffee zu diversen Themen mit ihm gesprochen, aber auch über das Thema, wie geht es eigentlich jetzt da weiter und wie sieht es da aus? Und das hatten wir ja mit Julia Hörig auch schon besprochen. Er hat auch nochmal diesen Gedanken aufgenommen, dass er nicht glaubt, dass es eine gute Idee ist, wenn Unternehmen jetzt die Maßnahmen zurückfahren oder auch anfangen, irgendwelche Abteilungen abzubauen, die sich eigentlich um diese Themen gekümmert hätten, aber jetzt denken, okay, jetzt wird das Ganze zurückgefahren und wir brauchen gar nicht mehr so eng drauf achten. Das war eine Aussage, die er nochmal klar geäußert hat. Darauf habe ich natürlich geantwortet, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Unternehmen, die in diesem Jahr in Deutschland schon betroffen waren, die um die Tausendergrenze mit Mitarbeitern am Start sind, die jetzt nach der EU-Regelung aber erst in ein paar Jahren das Thema erst wieder auf dem Tisch haben, kann man da nicht verstehen, dass sie sagen, okay, lass uns erstmal jetzt die nächsten 3 Jahre abwarten, was passiert und dann können wir uns die Sache nochmal neu wieder anschauen. Aber er hat interessanterweise und richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Leute, die in Unternehmen von der Größe für Lieferketten-Themen zuständig sind, häufig auch für andere Themen wie Entwaldungsverordnung und alle möglichen weiteren regulatorischen Themen und Zölle und sowas zuständig sind. Von daher ist da nicht zu erwarten, dass große Abteilungen irgendwie abgebaut werden, sondern die Abteilungen existieren sowieso und hätten dieses Lieferketten-Thema mitgemacht.
Ja, es kommt ja noch eins hinzu, Boris, zum Thema Lieferkettengesetz. Wir haben das deutsche Lieferkettengesetz und wir haben das europäische Lieferkettengesetz. Das europäische Lieferkettengesetz ist ja noch eine Nummer schärfer wie das deutsche Lieferkettengesetz. Das heißt, wir haben eine Übergangsfrist von circa 3 Jahren. Das haben wir ja besprochen mit der Kollegin vom Lothar. Und in den 3 Jahren muss ja erstmal sichergestellt werden, dass man überhaupt, sag ich mal, an der Tiefe dann seine Lieferanten, wir reden ja nicht über den ersten Level, sondern auch über den zweiten, dass man die mal mappt, dass man die Transparenz bekommt und dass man dann auch dementsprechend Maßnahmen einleiten kann. Und 3 Jahre gehen mal ganz schnell ins Land. Und wenn man einfach mal jetzt sich 3 Jahre nicht mit dem Thema beschäftigt und nach 3 Jahren wieder anfängt, glaube ich, ist man so ein bisschen zu spät. Was natürlich schon ein bisschen auffällt, um jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die anderen Themen einzugehen, dass wir natürlich irgendwo von einem freien Markt in einen mehr und mehr regulierten Markt reingehen. Das ist Fakt. Auch hier in Europa, das ist so, es gibt maßgebende Beschränkungen für Unternehmen im Moment, ob sie jetzt, sag ich mal, durch die EU-Verordnung sind oder eben zukünftige Strafzölle. Aber es ist einfach komplizierter geworden für Unternehmen. Und natürlich die Wettbewerbsfähigkeit ist in Frage gestellt worden durch andere Sachen wie hohe Energiekosten und so weiter und so fort. Thema USA, was kommt da auf uns zu, beziehungsweise auf Unternehmen? Es ist ja kein Trend, der erst jetzt entsteht. Ja, der Trend ist ja schon entstanden, wo der Trump zum ersten Mal mit seiner Administration regiert hat. Ja, da ging es ja schon los mit vielen Maßnahmen, die dann durch die Biden-Regierung weitergeführt worden sind. Inflation Reduction Act. Und es kommt mittelfristig, würde ich sagen, zu einer Verlagerung der Produktion. Das ist ja auch angestrebt. Und was heißt das für Unternehmen? Unternehmen müssen sich natürlich die Frage stellen, wo produziere ich und wo liefere ich in welche Märkte? Und natürlich, das wird uns maßgeblich beschäftigen, auch im Jahre 2025 und darüber hinaus, gerade wenn wir über deutsche Unternehmen sprechen. Weil letztendlich jeder sich fragen muss, lohnt es sich noch am Standort Deutschland zu produzieren und aus dem Standort Deutschland die Welt zu beliefern?
Ja.
Das ist die große Frage.
Ja, ich glaube, die USA werden in den kommenden Jahren da alles auffahren, um mehr Produktion wieder zurück ins Land zu bringen. Ne? Auch ausländische Investoren, deutsche Investoren, niedrige Energiekosten, niedrige Lohnkosten zum Teil in bestimmten Bundesstaaten, qualifizierte Mitarbeiter, ein riesengroßer Markt immer noch.
Ja, ich meine, das wird ja auch weitestgehend besprochen. Aber nur mal, um mal ein Beispiel zu geben. Energiekosten, Industriestrom in Deutschland, circa 23 Cent. In den USA bzw. China liegt aber 8 Cent, 8,5 Cent. So, jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wo kommt das her? Wir lagen ja, sag ich mal, vor Corona ungefähr bei 16 Cent, 16,5 Cent. So, die anderen Länder sind aber immer noch bei 8,5 Cent. Wir sind bei 23 Cent. Ja, jetzt kriegen wir obendrauf jetzt noch eventuell Strafzölle bei hohen Lohnkosten. Und dann ist unsere Wettbewerbsfähigkeit natürlich der deutschen Unternehmen, die in Deutschland produzieren, maßgeblich in Frage gestellt. Das ist Fakt.
Knut, ist der Markt der USA jetzt dramatisch in Attraktivität gestiegen für produzierendes Gewerbe? Geht ihr davon aus, dass viele Unternehmen, die vorher in Europa, in Deutschland beispielsweise produziert haben, in Zukunft lieber in den USA produzieren?
Also attraktiv ist es auf jeden Fall. Das hat Trump ja auch gesagt. Ne? Er hat gesagt, ich mache sozusagen alles, was ihr braucht, um hier attraktiv und profitabel zu produzieren. Ja, ihr habt günstige Energie, ihr habt günstige Steuern und ihr habt Leute. So, jetzt gucken wir mal an. Arbeitslosigkeit in den USA ist immer noch sehr, sehr, sehr niedrig. Weiß ich, 3-4%. Heißt also im Prinzip, die Leute gibt es gar nicht. Also selbst wenn ich jetzt alles dahin schiebe, dann kann ich da gar nicht produzieren, weil ich habe da die Leute nicht dafür. Ne? Ausgebildete Leute, auch da sehr vorsichtig sein, ne? Weil in USA gibt es einfach nicht unser duales Ausbildungssystem. Es gibt auch nicht die, sagen wir mal, die qualifizierten Leute. Es gibt sozusagen diese Lehrberufe, nicht Meisterberuf und so weiter. Also von daher, das ist nicht so einfach. Aber natürlich schaut jedes Unternehmen sich das an. Ne? Guckt sich an, was würde es denn eigentlich bedeuten für unsere globalen Wertschöpfungsketten. Ich glaube, was auf jeden Fall passieren wird, und das ist auch ganz spannend, ist, dass die Unternehmen angucken, dass sehr viel mehr in den USA für die USA produziert wird. Wenn man sich so die Automobilindustrie anschaut, ne, dann ist es immer noch so, dass dann einfach sehr viel importiert wird. Es gibt SUVs zum Beispiel von den großen Herstellern, werden inzwischen ausschließlich in USA produziert für die Welt. So, und was bedeutet das? Wenn ich jetzt in den USA für die USA produzieren will, dann muss ich dann sozusagen solche Multimodel-Lines aufbauen, was eine sehr hohe Komplexität bedeutet. Und damit produziere ich dann lokal. Und die SUVs schiebe ich dann sozusagen wieder zurück in die Regionen. Ja, dann wird es dann also auch hier solche Multimodel-Lines geben. Heißt aber auch, dass ich dann auch die Zulieferer, die vorher vielleicht viele in Mexiko waren, dass damit auch irgendwas passieren muss, dass ich die dann vielleicht hinterherziehe. Ja. Also es wird zu Verschiebungen kommen. Aber vielleicht noch eine interessante Analyse, die wir mal gemacht haben. Das war jetzt lange vor der Wahl. Da hat sich unser McKinsey Global Institute mal Global Flows, haben die das genannt, angeschaut. Um zu verstehen, gibt es denn irgendwie Regionen in der Welt, die unabhängig voneinander sind, ne? Wo man einfach sagen, hey, die können sich entkoppeln. Ist natürlich nicht so, völlig klar. Und sie haben dann mal hypothetisch ausgerechnet, wie viele zusätzliche Arbeiter man in den USA brauchen würde, wenn jetzt alle Rohmaterialien so weiter verfügbar wären, um den Bedarf zu decken. Und in den USA sind das 60 Millionen. Das zeigt also, es ist einfach unmöglich, das sozusagen wirklich das alles dann zurückzuziehen. Also,
warte nochmal, was 60 Millionen? 60 Millionen Arbeitskräfte, die notwendig wären?
60 Millionen Arbeitskräfte, um sozusagen den gesamten Bedarf der USA in den USA herzustellen. Also auch sozusagen die ganzen Manufacturing Sites in China, die sozusagen Low-Cost-Sachen produzieren, alles das kannst du auch in den USA herstellen. Aber dafür brauchst du natürlich dann auch Mitarbeiter. Ne? Das heißt also, die Aussage ist rein hypothetisch, aber die Aussage ist, hey, das geht eigentlich nicht. Die Welt wird weiterhin vernetzt sein, aber es wird sozusagen zu so Lokalisierungseffekten kommen.
Mhm. Aber festzuhalten ist, das Thema Trump-Administration wird es auch im Jahr 2025 mehr als genug beschäftigen.
Definitiv, auf jeden Fall.
Spannend. Dann lass uns bitte übergehen zum nächsten Thema, das uns schon am Anfang diesen Jahres beschäftigt hat. Es wurden sehr, sehr große Hoffnungen gelegt in das Thema künstliche Intelligenz. Gerade am Anfang des Jahres waren wir alle super begeistert, ob der Möglichkeiten, die da gerade entstehen und mit dem schnellen Fortschreiten und dem schnellen Besserwerden dieser Technologien, die wir alle im täglichen Alltag heutzutage gebrauchen. Aber ich stelle sich ein bisschen so die Frage, inwieweit diese neuen Technologien, und ich meine da insbesondere Generative AI, inwiefern es wirklich den Bereich Logistik und Supply Chain fundamental verändern wird, so wie es viele ja vorhergesagt haben. Gibt es da schon die ersten Anzeichen dafür, dass das tatsächlich der Fall ist mit den Tools, die momentan in den Markt kommen? Ich rede jetzt explizit immer Generative AI. Oder ist es eine Sache, die Logistik und Supply Chain gar nicht so richtig groß revolutionieren wird, denn die Problematik liegt ganz woanders, beispielsweise in der Zugänglichkeit der Daten. Das ist immer so der Klassiker. Knut, gebe ich einmal den Ball nochmal ganz kurz zu dir, weil du sehr, sehr tief in diesem generativen KI-Thema drin bist. Wie hast du das Jahr 2024 wahrgenommen? Ist es schon ein bisschen zu erkennen ob das wirklich der Holy Grail ist, die Silver Bullet, auf die wir alle gehofft haben, oder ist inzwischen so ein bisschen die Luft raus und es kehrt ein bisschen Ernüchterung ein? Wo stehen wir momentan, nachdem das Jahr jetzt 2024 vorbei ist?
Ja, also, ihr wisst ja alle, wir haben schon oft drüber gesprochen, ich bin sehr davon überzeugt, dass das die Art, wie wir Supply Chains managen und betreiben, signifikant ändern wird. Also ich glaube, dass wir da wirklich einen großen Performance-Gewinn sehen werden. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es noch ein bisschen dauert. Das ist nichts, was jetzt einfach so in 4 Wochen mal kurz dann umgesetzt wird, sondern das wird einfach noch 2 bis 3 Jahre dauern. Vielleicht wird es auch 5 Jahre dauern. So, wo stehen wir denn im Augenblick? Ich glaube, dass immer auch nicht sehr viel passiert und auch sehr viel entwickelt wird. Wenn man einfach mal überlegt, haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, da gibt es dieses eine Tool von Google, was so solche Podcasts herstellt. Das ist phänomenal. Ja, die Qualität ist phänomenal. Wenn man jetzt mit dem neuen ChatGPT das Multi-Level Reasoning kann, das heißt also im Prinzip so nicht Pattern Recognition, ne? Ich werde trainiert und dann kann ich sagen, ja, das ist das und ich kann sozusagen über Wortvorhersage da auch schöne Texte machen, sondern ich kann dann wirklich dann schließen und das ist super interessant. Ich habe das ja mal angewendet, um mal so ein Beispiel nachgestellt, wo ich gesagt habe, Mensch, Vertriebsmitarbeiter, die sozusagen unterschiedliche Regeln folgen. Ich tue einfach mal so, als ob die mit dem System reden, habe dann so einige Aussagen dann da reingegeben und das System hat es dann analysiert und hast daraus dann sozusagen mal überlegt, wer ist denn richtig, wer ist denn nicht richtig. Das ist ein komplexes Thema und habe das dann mit Daten befüttert und dann wurde eine Allokation vorgeschlagen. Das ist was, was unheimlich spannend ist, um das implizite Wissen, was ein Unternehmen oder was eine Planungsabteilung hat, so nach und nach mal zu lernen und rauszunehmen und dann zu standardisieren, explizit zu machen und dann anwendbar zu machen. Also ich glaube, da passiert unglaublich viel. Wir haben auch schon mal hier drüber gesprochen, dass ich überzeugt bin, dass so eine Gen-AI-Engine in der Zukunft so als Teammitglied in einem Planungsteam oder in einem Order-Management-Team dabei ist, lernt und hilft und damit einfach den ganzen Prozess deutlich verbessert. Und dann vielleicht der letzte Kommentar, das ist jetzt nicht so direkt Gen-AI, aber wenn man sich auch auf der BVL Supply Chain CX anguckt, da gibt es unheimlich viele Startups, die jetzt, sagen wir mal, autonome Fahrzeuge, entweder im Lager oder auch sonst im Verkehr, da gibt es ja einige Startups, die jetzt marktreif werden, die auch wirklich genutzt werden. Von daher, ich glaube, einige Anwendungen werden besser. Wir sehen den Fortschritt. Es ist noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch wird in den nächsten Jahren kommen, der wird auch graduell kommen. Es ist nicht so, dass dann jetzt plötzlich irgendjemand sagt, so ein Kippmoment, so, oh, jetzt ist alles super. Und natürlich müssen wir Daten verbessern. Der Kai Hoberg hat es ja auch bei eurem Treffen da so schön gesagt. Aber auch dafür kann man wieder GenAI einsetzen, um dann die Stammdatenqualität endlich mal aufzuräumen. Das ist ein Thema, was keiner machen will, weil es so langweilig ist, aber wahnsinnig wichtig ist. Also ich stehe dem sehr positiv gegenüber. Und glaube, dass sich da sehr viel tun wird in den nächsten Jahren.
Ja, Erik, bevor wir gleich nochmal eingehen auf das, was Kai Hoberg tatsächlich bei unserer Veranstaltung in Hamburg gesagt hat.
Ja, also ich finde nach wie vor die beste Formulierung, die Knut da ja mal bringt, ist das AI als Teammitglied. Das finde ich nach wie vor mega genial. Und ich glaube, das ist genau das, wo es auch angekommen ist mittlerweile. Das heißt, wir haben wirklich einfach nicht den Platz gefunden, wo wir AI auch einsetzen können, weil wir hatten am Jahresanfang, auch in den letzten Jahren, vielleicht ein bisschen das auch über prognostiziert, also dass wir praktisch AI für alles und jeden und jeden Vorgang, für Disponenten werden überflüssig, Supply Chain Planung wird überflüssig, weil das alles morgen eine AI macht. Ich glaube, mittlerweile sind wir ein bisschen auch in dem Thema, wir filtern das ein bisschen mehr, wir wissen genau, wo hat es die Stärken, wo hat es aber auch noch Potenzial, wo wird es die nächsten Jahre auch noch besser werden. Ich glaube, wir sind momentan sehr stark beim Thema Routenoptimierung, beim Thema Video Analytics, da gibt es sehr, sehr stark gut lernende Modelle. Und beim Thema CO2 Reporting, da sind wir, glaube ich, mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg und da ist es auch echt gut angekommen. Und immer wirklich, es gibt den Platz, wo die AI uns hilft. Wir lassen auch die AI noch nicht richtig auf Kunden zu, dass die praktisch wie ein Chatbot vollautomatisiert über alles und Preise verhandelt mit irgendwelchen Lieferanten oder mit Kunden. Da sind wir noch lange nicht. Wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen gehofft beim Thema AI, dass beim Thema autonomen Fahren das noch schneller auch gehen wird. Ich glaube, da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Da brauchen wir aber auch noch ganz, ganz viel Infrastruktur, die genauso mitschwingen wird. Und das muss halt alles zusammenpassen. Das heißt, da ist die AI nicht alleine das Mittel zum Zweck, um da morgen besser zu sein. Ich bin aber auch bei Boris, was du gerade sagtest zum Thema Daten. Ich glaube, die Datenqualität, das hat mittlerweile echt, wir stressen das ja seit Jahren alle. Wir brauchen Datenqualität, Master Data Management und so weiter. Es wird besser. Sind wir da schon optimal? Absolut nein. Jetzt gibt es ja die ersten Startups und die ersten Generative-Modelle, die praktisch natürlich Daten auch harmonisieren, glätten, entsprechend besser machen, damit wir genau aus diesem Datenloch ein bisschen rauskommen. Aber auch das wird noch einen Zacken, glaube ich, dauern, bis wir den Daten da zu 100% vertrauen können. Aber Ich glaube, um das ein bisschen zu recap für dieses Jahr, ich glaube, wir haben klare Themen, wo AI super gut funktioniert. Da wird sie mittlerweile auch eingesetzt. Aber wir haben als Logistiker auch das Problem, die richtigen Experten zu finden, weil natürlich auf diese Experten sich alle stürzen. Also das sind natürlich die AI-Experten, die kannst du praktisch in jeder Branche nur brauchen, weil dem per se ist ja egal, ob es ein produzierendes Gewerbe ist, ein Supply Chain Planer oder in der Hightech-Fashion-Industrie oder was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, wo kriege ich denn die richtigen Menschen dafür her? Aber das Thema wird nicht wieder weggehen. Die nächsten Jahre werden wir da noch eine Menge auch spannende Sachen erleben und ich hoffe immer noch aufs autonome Fahren dann, aber da braucht es halt noch ein bisschen mehr Infrastruktur und nicht nur AI.
Ja, nochmal zurück zu dem Thema Datenqualität. Wir stellen das immer häufig so ein bisschen so dar, als wenn einfach nur die Daten irgendwie gepflegt werden müssten. Man müsste einfach die Daten besser pflegen, besser aufbereiten und dann stehen sie zur Verfügung und dann können sie auch von der KI genutzt werden. Aber Kai hat auch da sehr, sehr klar zum Ausdruck gebracht an diesem Beispiel. Er sagte, wenn du den Bedarf für ein bestimmtes Produkt in einem bestimmten Laden, keine Ahnung, ein Turnschuh in grün in der Größe 36 in dieser bestimmten Filiale vorhersagen willst, die Daten, die eine KI dafür bräuchte, existieren nicht. Egal, wie du auf den Kopf stellst. Und das sind auch keine großen Quantensprünge zu erwarten in Bezug auf unsere Fähigkeit, solche Ereignisse vorherzusagen. Das Gespräch mit Kai ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, weil er nochmal deutlich gemacht hat, jetzt speziell in der Supply Chain Planung, dass da im Prinzip dieselben Algorithmen am Start sind, die auch schon vor 5 Jahren im Einsatz waren. Und diese neuen Sprachmodelle, die dir da nicht wirklich weiterhelfen beispielsweise, also generative KI, alles, was mit Sprachmodellen zu tun hat, hilft dir bei der Vorhersage nicht. Es sind die Daten, die fehlen. Und auch da ist die Grenze, Beispiel gerade, ist es nicht so, als wenn wir einfach nur mal die Daten irgendwo anzapfen müssten, beziehungsweise die Pipelines herstellen müssen und die Daten aufbereiten, unsere Stammdaten pflegen. Damit ist es auch nicht getan, weil einige Daten, die für so eine Vorhersage notwendig wären, existieren nicht, weil es halt so viele Einflussfaktoren gibt, die auf ein bestimmtes Ereignis einwirken, wo wir uns keine Hoffnung machen dürfen, dass das irgendwann mit 100%iger Vorhersagequalität da vonstatten geht.
Frank. Ja, du hattest natürlich recht. War eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, die wir da hatten, gemeinsam mit Kai in Hamburg. Und der Kai hat natürlich schon so ein bisschen recht, ne? Das eine, was er natürlich gesagt hat, die Algorithmen, die verwendet werden, sind 5 bis 10 Jahre, wenn nicht sogar 15 Jahre alt. Das heißt, im Grunde genommen arbeiten wir mit den gleichen Systemen, den gleichen Algorithmen. Die andere Sache ist natürlich von der Prognose oder Vorhersage, gerade im Planungsbereich, ist es sehr, sehr komplex. Denn selbst wenn ich die Daten zur Verfügung haben würde, kommen sie aus anderen Systemen. Und dann ist genau das Thema ja wieder, was wir eben besprochen hatten, der Datenqualität. Ich muss ja wirklich eine Vorhersage auf Basis verschiedener Daten aus verschiedenen Quellen treffen können. Und das ist ja auch sehr kompliziert, vom Mapping der Daten in die Systeme zu bringen, um letztendlich eine bessere Vorhersage zu bekommen. Und die Hoffnung ist natürlich irgendwo, die künstliche Intelligenz wird das morgen besser machen wie der Mensch. Ich glaube, und das hatten wir ja auch besprochen da an dem Abend mit Kai, dass es so ein Mix werden wird. Das heißt, wir werden uns sicherlich in den nächsten Jahren maßgeblich verbessern können in Bezug auf die Prognose, Vorhersage, auch wie wir die Lieferketten steuern. Aber das ist genauso, wie der Knut eben auch gesagt hat, da werden wir ein Teammitglied haben, einen Co-Piloten, der dann im Zusammenhang mit den Menschen, die dann Planung machen, in Szenarien arbeiten wird. Und dann gibt es eben Szenarien, für die man sich entscheidet. Und dann ist das System ja so, dass es immer wieder dazulernt. Ja? Und eben durch diesen Lernvorgang über eine gewisse Zeitspanne hinaus wirklich wir uns verbessern werden. Wir sollten aber nicht so rangehen, dass wir jetzt sagen, morgen oder im nächsten Jahr 2025 werden wir den super Durchbruch haben und werden jetzt gerade bei der Prognose, Vorhersage, sag ich mal, des Absatzes für Lieferketten uns verbessern und mit der Steuerung der Lieferketten. Ich glaube, da gibt es einige andere Bereiche, gerade im Bereich Generative AI, wo wir viele Dinge in diesem Jahr gelernt haben, wo wir auch im nächsten Jahr Quantensprünge machen werden. Aber im Bereich Planung, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen abwarten, ehe wir da wirklich Ergebnisse sehen.
Große Hoffnung sehe ich persönlich auch in diesem recht neuen Feld der KI-Agenten. Also tatsächlich künstliche Intelligenz, die selbst entscheidend Prozesse abarbeiten kann, so wie es heute beispielsweise 1000- und 10.000-fach in der Administrativen der Logistik beispielsweise betrieben wird, ne? Wo Leute vor PCs sitzen und bestimmte Dinge in Systemen abarbeiten, verschiedene Systeme offen haben, Daten aus einem System ins andere übertragen, ein Telefon anrufen, eine E-Mail beantworten, dann etwas im System auslösen, eine Route planen, einen Transportauftrag bearbeiten. Diese, ich sag mal, traditionellen Routine-administrativen Aufgaben, die heutzutage 1000, 10.000, 100.000-fach jeden Tag anfallen, die werden, glaube ich, in der Zukunft sehr, sehr viel einfacher mit KI-Agenten behandelt werden können. Und da gab es ja schon seit vielen Jahren diesen Begriff des Robotic Process Automation, was ja so eine ähnliche Idee war, wo sozusagen stinknormalen, immer wiederkehrenden gleichen Prozess abarbeitet sozusagen. Die Maschine, wo du genau weißt, wenn das passiert das und dann das und dann das, wo du sozusagen aber die Regeln vorgeben musst, sodass ein Prozess ablaufen kann. In der Realität funktioniert das nicht. Das habe ich in diesem Jahr selber bei DAXA in meinem Praktikum erlebt, weil es zu viele Exceptions gibt. Du könntest so ein Robotic Process Automation System da nicht durchlaufen lassen und die Leute, die dort sitzen, ersetzen. Viel zu viele Exceptions. Die Palette soll eine bestimmte Größe haben, da hängt aber was drüber. So kannst du den LKW nicht verschicken. Oder irgendwelche per Hand geschriebenen Sachen auf irgendwelchen Lieferscheinen, die dann von einer Person gelesen werden müssen und. Aber ich glaube, KI-Agenten werden dort den großen Unterschied machen. In welcher Form bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist ein Feld, was sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt, was oft aufgrund von diesen Large Language Models jetzt an den Start kommt. Knut, da mal drüber nachgedacht, glaubst du, dass das vielleicht der große Durchbruch ist, der uns hilft, produktiver zu sein in der Execution, in der Durchführung von Logistikprozessen?
Ich glaube nicht, dass es sozusagen nur das eine Feld gibt, aber dieses Agentic AI ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe da kürzlich mit einem Startup gesprochen, die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nicht die nächste Software bringen, die dann installiert werden muss, sondern wir setzen uns sozusagen auf die bestehenden Systeme. Ehrlicherweise ist es dann auch die nächste Software, ne? Aber die Idee ist genau, wie du sagst, dass man sozusagen alles das, was es bisher gibt, nimmt und analysiert und damit besser macht und damit Routinetätigkeiten ersetzt. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich einen sehr großen Benefit sehe. Also sozusagen nicht nur, dass du jetzt Routinetätigkeiten besser machst, sondern du bist sozusagen das Interface zwischen jemandem und der Maschine. Beispiel, ich habe auf einem Event mal eine Frage gestellt, wie viele der Teilnehmer haben denn schon mal mit GenAI oder ChatGPT gearbeitet. Da gehen typischerweise einfach so, was ich, 99% der Hände hoch. So, und dann vor 10 Jahren hat jeder über AI gesprochen. Da habe ich mal gefragt, wie viele Leute von euch haben denn schon mal einen Machine Learning-Algorithmus programmiert oder damit gearbeitet? Und dann gehen 2 Hände hoch. Ne? Also,
Das ist schon viel.
Das ist schon viel, genau. Also,
und die beiden haben gelogen.
Das kann auch noch sein, ganz genau. Ja. Also, was macht GenAI? GenAI ist sozusagen das Interface dazwischen. Und das ist natürlich dann super spannend, wenn man sich jetzt überlegt, dass mal irgendwann eine Frage wie, welchen Service-Level hatte ich denn bei dem Kunden vor 3 Monaten, das kann man irgendwie auslesen. Ne? Und wenn man jetzt aber eine Frage stellt, wie kriege ich den Service-Level denn eigentlich hoch? Wie viel Bestand brauche ich denn eigentlich, damit das nach oben geht? Wo dann Teams normalerweise dann Stunden oder Tage lang analysieren und das, wenn man das Interface sozusagen über einen GenAI-Engine, über dieses Teammitglied dann bespielen lässt, das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Bedingt aber, und genau das, was ihr gesagt habt, bedingt aber, dass man im Hintergrund natürlich Planungssysteme hat, die das dann auch können. Ja? Also das GenAI wird jetzt nicht irgendwie anfangen, plötzlich irgendwie ein Wunder zu erzeugen, sondern braucht natürlich ein Planungssystem, womit man dann dran gehen kann. Also das ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema, wo wir wirklich dann große Fortschritte sehen und damit auch die Entscheidung, die jeder von uns ja treffen will, deutlich verbessern kann. Ja, heute hat man meistens so Systeme, die geben dir eine Lösung und sagen dann, ja, wir müssen alle Szenarienplanung machen. Aber Szenarienplanung heißt aber nicht nur eine Lösung angucken, sondern mehrere. Die meisten Systeme machen ja keine nicht mehr Lösungen, ne, weil geht halt einfach irgendwie nicht. Und ich glaube, da werden wir wirklich große Fortschritte sehen.
Jetzt sagen ja einige schon vorher, dass so traditionelle Softwarelösungen, die einmal programmiert sind, auch wenn sie in der Cloud laufen, aber irgendwie eine Enterprise-Solution, dass solche großen Softwarepakete auch ein bisschen in Zenit überschritten haben, gerade in dem Moment, wo du mit Agenten arbeiten kannst, die auch noch selber Code schreiben können und für jede Anwendung, für jeden Fall oder für jeden Prozess, den du machen willst, ad hoc sozusagen eine Anwendung für dich schreiben und du nicht angewiesen bist auf den nächsten großen Release von deinem großen Software-Vendor. Teilst du die Meinung, ist da Potenzial?
Ich finde das eine super Vision. Ich habe mal einen Vortrag von Nvidia gehört, wo die genau das gesagt haben. Sie haben gesagt, du, wir beobachten euer ERP-Backbone und lernen das und dann übernehmen wir sozusagen die Funktionalität des ERP-Backbones, ne? Was ja dann genauso für Planungssystem gehen würde. Ja. Der Gedanke ist spannend. Ich glaube, da sind wir noch sehr weit davon entfernt, ganz ehrlich. Mhm. Und das sind unterschiedliche Gründe, ne? Also viele haben wir jetzt schon diskutiert. Aber dann auch, wir müssen auch, ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wir müssen auch sehr dafür sorgen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen. Ne, die müssen ja diese neuen Systeme dann auch lernen, die müssen ja verstehen, damit umzugehen, was jetzt auch nicht Rocket Science ist, ne? Aber es muss jemand akzeptieren, dass da diese neue Technologie neben dir sozusagen eben in deinem Büro sitzt und dir hilft, ne? Was ja sehr häufig dann nicht der Fall ist.
Okay, dann lass uns gerne zum nächsten Thema wechseln. Wir wollen eigentlich noch ein bisschen sprechen über Konjunktur und Verlagerung von Produktion. Da haben wir jetzt schon relativ viel drüber gesagt. Das haben wir, glaube ich, im ersten Block schon mit abgedeckt. Dann lass uns doch abschließend noch über das Thema Konsolidierung, Akquisition und Mergers and Acquisitions sprechen. War in diesem Jahr 2024 wichtig für unseren Bereich. Ich habe mir noch mal ein paar Studien angeschaut, insbesondere eine PwC-Studie, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, dass dieses Jahr eigentlich von der Aktivität her, von der Anzahl der Deals, gar nicht so viel los war. Es war also wesentlich weniger als in den Jahren 2021 und 2022, wo wir in Europa irgendwie 100 ernstzunehmende Deals in der Logistik in Europa hatten. Da sind wir dieses Jahr auf einem weitaus niedrigeren Niveau, aber die Deals, die kamen, hatten es in sich. DSV, DB Schenker war der große Knaller sozusagen, der auch noch lange nachhalt, also wird noch große Auswirkungen auch im kommenden Jahr haben. Frank, dein Blick darauf?
Ja, ist natürlich ein Trend, der hat sich irgendwo so ein bisschen abgezeichnet. Auch, sag ich mal, die Konsolidierung, gerade bei den Logistikdienstleistern, ist ja kein neuer Trend. Natürlich, dass zwei große Unternehmen, so wie DB Schenker und DSV hier zusammenfinden, oder DSV übernimmt ja Schenker, das ist natürlich eine Riesennummer, ne? Dass in der Größenordnung, weiß ich nicht, vielleicht damals die DHL und Deutsche Post unter dem Herrn Zumwinkel, wo das verstanden gegangen ist. Aber können wir so eine große Nummer nochmal erwarten? Vielleicht auch im Bereich der Carrier, Seefracht-Carrier, dass da nochmal so ein bisschen Konsolidierung stattfinden wird. Im Bereich Logistikdienstleister, ja, da wird wahrscheinlich noch so ein bisschen was passieren. Und was ist der Ausblick jetzt für DSV und Schenker? Natürlich wird man sich anschauen, wo sind die Synergien und wie ergeben sich die Synergien, dass die beiden Unternehmen jetzt zusammenkommen. Und natürlich, wie treibt man die Marge nach oben? Ist ja bekannt, dass bei Logistikdienstleistern die Marge nicht immer unbedingt sehr attraktiv ist. Und man erwartet sich natürlich jetzt schon, dass wenn zwei so eine starken Unternehmen zusammenkommen wie DSV und Schenker, dass das Synergien bringen würde und dass die Marge nach oben gehen wird.
Erik rutscht schon auf seinem Stuhl hin und her und ist jetzt ganz vorsichtig in dem, was er sagt. Lehn ihn nicht so weit aus dem Fenster, Erik, aber ja, nimm trotzdem gerne Stellung.
Nein, also ist natürlich das Großthema auch für uns. Und ich als, platt gesagt, als Betroffener bei DB Schenker, ist natürlich das eine Riesenauswirkung. Ihr könnt ja selbst in meiner Vita sehen, ich bin 25 Jahre bei Schenker. Das hat natürlich schon eine massivste Auswirkung, wenn dann jetzt auch so ein Brand DB Schenker oder Schenker an sich da mal verschwinden wird. Ich meine, 153 Jahre gab es jetzt den Laden. Und wer wird jetzt das Wording, das ist dann schon mit einem weinenden Auge, dass so eine Marke dann einfach mal vom Markt verschwinden wird. Dann hast du so ein DSV, die 1976, glaube ich, gegründet worden sind und seitdem praktisch mit 10 selbstfahrenden Transportunternehmern haben die wirklich mal in Kopenhagen gesagt, ich will jetzt von meinen Chefs weg, wir gründen jetzt mal selbst. Und seitdem haben die, muss man wirklich sagen, sehr, sehr konsequent einfach zugekauft. Und die haben ja dann mit UTI, mit APX, mit Panalpina, was sie in den letzten Jahren gekauft haben. Also alle 2-3 Jahre kaufen die einen großen Laden dazu. Um jetzt mal als von Außenstehender betrachtet, was die wirklich scheinen, richtig gut zu können, ist integrieren und wirklich zusammenzubringen. Und das ist schon ein Chapeau, weil ich habe auch viele andere Mergers schon gesehen in meiner Geschichte oder im Laufe der Zeit, die hadern alle damit. Und das ist natürlich echt ein langer, zäher Prozess. Und jetzt praktisch mit DSV und Schenker, das sind fast zwei gleich große Firmen, die einfach jetzt hier zusammengehen. Das wird dann in Summe der größte Logistiker der Welt, der wirklich dann auch Riesenpotenzial hat. Das geht dann mit Daten wieder weiter. Ich meine, wenn du der größte Logistiker der Welt bist, dann hast du auch ganz andere Datenstämme. Du kannst ganz andere Geschäftsmodelle wahrscheinlich auch noch treiben. Du kannst wahrscheinlich in der Zukunft noch ganz andere Themen zusammenbringen. Aber wie Frank auch schon sagte, das wird Synergien geben bei vielen Sachen. Ich meine, DSV hat ja Schenker nicht umsonst gekauft. Das ist ja nicht, weil die alles doppelt haben, sondern weil es auf der einen Seite Sachen gibt, die der andere nicht hat und vice versa. Und das wird natürlich jetzt, wenn man das clever zusammenlegt, eine richtig super interessante Nummer. Aber wie das bei allen M&A-Themen ist, natürlich gibt es da auch Auswirkungen auf Belegschaft, auf Strukturen, auf Verantwortlichkeiten, auf Netzwerke. Ich meine, auch DSV war Teil des IDS-Verbundes oder ist es immer noch. Da werden die natürlich jetzt genauso dann rausgehen. Da haben das ja auch schon ganz klar announced. Also es wird Verschiebungen und auch Neujustierungen am Markt da geben müssen. Ich glaube aber auch, persönliche Meinung, dass das nicht Schluss ist damit. Also nach so einem Schenker-Kauf, und wir sehen es auch bei kleineren Stil, auch die Geist-Gruppe hat ordentlich dazugekauft in den letzten Jahren und kauft da weiter. andere Firmen sind da genauso unterwegs und trotzdem sind die Großen immer noch im einstelligen Prozentbereich, was ja Marktanteile sind. Also da ist ja noch ganz, ganz viel Fragmentation und ganz viel auch noch Luft. Und ja. Ich weiß, ob es die großen Carrier sein werden, was jetzt der Frank gerade sagte beim nächsten Mal, aber wir werden sie in den nächsten Jahren sehen. Ich glaube nur, dass der Markt 2030 noch ganz anders aussehen wird als heute.
So viel steht fest. Ich glaube, dass auch, dass dadurch eigentlich jetzt so eine Art, nicht ein Domino-Effekt, aber ein dominoartiger Effekt entstehen wird, weil die Konkurrenten müssen darauf reagieren. Ne, wie du es gerade beschrieben hast, das ist einfach eine sehr, sehr clevere Lösung, die sich sehr, sehr gut ergänzt und eine Marktmacht sondergleichen da entsteht, auf die du erstmal reagieren musst. Wenn du da oben mit am Start bist, wenn du zu den ersten fünf gehörst, musst du jetzt deine Weichen richtig stellen, um auch eine komplette End-to-End-Lösung anzubieten und immer weiter in die Wertschöpfungskette reinzugehen. Das ist ja, glaube ich, der Trend, den wir alle erkennen, oder?
Absolut. Knut,
dein Blick noch darauf?
Vom Harvard Business Review gibt es eine interessante Untersuchung, die so herausgefunden haben, dass so circa 70% der Mergers scheitern. Sorry, Erik. Ist also auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ne? Wenn DSV das hinkriegt, dann ist es schon mal super. Also 70% scheitern.
Knut, kurze Zwischenfrage dazu. Wie ist Scheitern da definiert? Scheitern ist ein sehr dehnbarer Begriff von, hat man sich besser vorgestellt, ja, als es letztlich geworden ist, bis hin zu alles pleite gegangen. Also das ist eine sehr, sehr weite Spanne. Ich glaube, Scheitern, wie ist das zu verstehen?
Also nicht, dass jetzt alles pleite gegangen ist, ne? Aber dass du sozusagen, wenn du jetzt irgendwo die Marktkapitalisierung anschaust, dass dann sozusagen die kombinierte Marktkapitalisierung dann eben sich doch nicht so entwickelt hat, wie du es eigentlich wolltest, dass es dann höher wird, sondern dass die beiden Unternehmen eigentlich vorher.
Aber nochmal zurückzugehen auf was Erik gerade sagte, wenn du dir die Tradition von DSV anguckst, glaube, da trifft es nicht zu. Ne? Die haben bewiesen, dass man Akquisitionen richtig und gut machen kann und den Wert immer weiter steigert und dann sich immer weiter Sachen zukaufen kann.
Das ist ja super. Also ich will ja nicht sagen, dass es jetzt nicht, ich fand das so eine ganz interessante Aussage, dass jeder denkt immer so, wow, hier kommen wir müssen jetzt irgendwo zusammengehen. Ich glaube aber, wenn man sozusagen auf das A geht, die Akquisition, was ich da ganz spannend fand im Logistikumfeld ist, dass sehr viele Logistikunternehmen ja 21, 22 massiv Geld verdient haben und das dann auch eben genutzt haben, um zu akquirieren. Ja, und da gab es sozusagen eigentlich so ein Trend, würde mich auch mal interessieren, ob ihr das auch gesehen habt, dass alle versucht haben, aus dem, wo sie gerade sind, mehr so End-to-End zu gehen. Ne? Also ich bin sozusagen jetzt hauptsächlich auf Sea-Freight unterwegs, jetzt kaufe ich mir nochmal irgendjemand, der auch LKW kann und der auch Warehousing kann. Ich bin stark im Warehousing unterwegs, jetzt kaufe ich mir noch ein paar Schiffe dazu. Also irgendwo, da gab es einen Trend, davon habe ich jetzt aber nicht mehr richtig viel gehört eigentlich. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur meine Perzeption ist, oder ob das wirklich so ist, weil wieso Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Vielleicht ist es auch so, dass man seine Kernkompetenz dann auch wirklich dann einfach weiterhin einfach pushen sollte.
Dann lass uns den Industrievertreter hören, Frank, aus deiner Sicht. Das ist doch eigentlich etwas, was die Industrie auch von den Logistikdienstleistern erwartet, die End-to-End-Lösung.
Ja und nein, würde ich immer sagen. Ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Thema natürlich schon sehr, sehr, sehr langer Zeit. Integrierte Lösung, End-to-End-Lösung, ja, wird ja von der Industrie auch gefordert. Auf der anderen Seite, wenn es dann um den Einkauf geht, wird natürlich auch ganz anders eingekauft. Ja, es wird nicht End-to-End eingekauft. Und oftmals ist es dann so, dass natürlich man anstrebt, eine integrierte End-to-End-Lösung einzukaufen, aber man kauft den einfach wirklich wieder in diesen Scheibchen, in Stücken ein. Das heißt, ich kaufe vielleicht meinen Landtransport anders ein, wie meine Seefracht oder meine Luftfracht, wie mein Distributionscenter oder Lager. Und das ist natürlich einfach so, dass da die Unternehmen auch nicht gut abgestimmt sind, ne? Zwischen Einkauf oder die Ziele des Einkaufs beziehungsweise Ziele der operativen Supply Chain. Natürlich aus Logistikdienstleister-Sicht möchte man natürlich sein Angebotsportfolio erweitern und möchte natürlich durch die Integration auch intern Synergien schaffen. Ja, um letztendlich auch, und das hat der Knut ja recht, was er da gesagt hat, auch wieder die Profitabilität zu erhöhen. Denn in gewissen Logistikdienstleistungsbereichen, wie zum Beispiel den Landtransport, ich meine, Erik wird das eventuell auch bestätigen, weil die EBIT-Marge ist natürlich sehr gering. Ne? Also wir reden da über 4-5%, nicht mehr. Ja? Vielleicht in der Seefracht waren es 2022 erheblich viel mehr. Aber wenn wir jetzt wieder auf einem Niveau sind, vor 2022 und Corona, reden wir da auch nicht mehr wie über 8-9% EBIT-Marge. Und das ist natürlich sehr, sehr gering. Und wenn man jetzt natürlich versucht, intern weiter zu integrieren, das heißt im Mix seine Marge nach oben zu treiben oder letztendlich Synergien findet aufgrund der Volumina, die man befördert, weil es ist ja auch ein Volumen-Game, dann hat man natürlich viel bessere Chancen. Ja, also ich sehe das immer so ein bisschen zwiespaltig, ne? Weil ich sage, die integrierte Lösung, das wird von der Industrie immer gefordert, aber man kauft eben einfach anders ein.
Und ehrlich gesagt sind viele Kunden von großen GIS-Dienstleistern nicht unbedingt immer happy, wenn weitere Fusionen stattfinden. Je mehr Marktmacht der Dienstleister hat, was du gerade als die Marge des Dienstleisters beschreibst, sind die Kosten, Kosten der Industrie und des Handels. Also nicht alle freuen sich, wenn große Fusionen oder Übernahmen stattfinden.
Erik? Absolut. Ja. Absolut. Vielleicht haben wir einen anderen Blick auf das ganze Thema M&A. Es gab ja nicht nur die großen Fusionen, sondern praktisch was in 2024 auf wesentlich weniger wurde, waren zum Beispiel Startup-Investitionen. Also das haben wir schon zum Beispiel ganz massiv gesehen, dass wir die letzten Jahre hatten wir so einen riesen Hype. Also Logtech und Logistik-Startups, die haben Finanzierung bekommen ohne Ende. Dieses Jahr gab es die immer noch, aber eher so Nischenanbieter, so Spezialthemen, die dann auch wirklich, also wir sehen das bei Versicherungssachen, wir sehen das bei Automatisierungssachen, wir sehen das CO2-Reporting, gab es auch immer noch gut Startups, die auch gute Investitionsmittel eingesammelt haben. Aber in Summe, Gesamtmarkt ist doch massivst runtergegangen. Und das ist natürlich auch wieder Wirtschaftsthema, und auch ein bisschen so Zukunftssicherheit, wo glauben wir, was in Summe in den nächsten Jahren wirklich funktionieren wird. Aber das war nochmal so ein anderer Drive. Nicht nur die großen Sachen haben stattgefunden, bei den kleinen waren es weniger, die vielleicht manchmal ein bisschen höher dotiert sogar, aber in Summe durchaus anders als die Jahre davor.
Ja, sonst noch was im Jahr 2024, was ihr gerne loswerden wollt? Beobachtungen, Eindrücke, irgendwas, was euch nachhaltig beeindruckt hat, schockiert hat, verunsichert hat, was auch immer.
Also die Frage ist auch so ein bisschen, was der Trend, den ich so ein bisschen beobachtet habe mit der nachhaltigen Logistik oder nachhaltigen Supply Chain. Der Trend ist so ein bisschen, dass das jetzt nicht so sehr unbedingt immer mehr in den Fokus ist, wie es vielleicht, sag ich mal, in den vergangenen Jahren gewesen ist. Ne? Dass eventuell, sag ich mal, der zukünftige Trend aus meiner Sicht quasi wird sein, wettbewerbsfähige, nachhaltige Logistik. Das heißt, man muss wettbewerbsfähig bleiben. Das steht im Vordergrund, möchte aber zusätzlich auch nachhaltig sein.
Was übrigens nicht nur für die Logistik, sondern für die gesamte Wertschöpfung in Deutschland wahrscheinlich gilt, ne?
Genau.
Ist uns nicht damit geholfen, wenn wir super nachhaltig sind, aber nicht mehr wettbewerbsfähig international. Davon sind wir zum Glück noch weit entfernt, aber da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen und wir müssen dringend gegensteuern.
Absolut. Aber vielleicht letzter Satz zum Thema Nachhaltigkeit. Großer Punkt, wichtiger Punkt. Ich sage auch, in der Top-10-Prio-Liste von Unternehmen ist es so ein paar Plätze runtergerutscht als die Jahre zuvor. Das heißt, die Leute haben das, also Firmen haben das immer noch in den Top 10 bei sich auf der Liste stehen, aber wesentlich anders als vielleicht noch 22, 23. Gleichzeitig gibt es aber immer noch in den Firmen dezidierte Abteilungen, die da wirklich daran arbeiten. Was vielleicht neu gekommen ist, ist das Thema Energieeinkauf, Energiespeicherung. Also auch das sehen wir mittlerweile sehr, sehr stark, dass dieses Jahr das Thema Batteriespeicher, eigene Elektrolyseure praktisch, wo ich das in Wasserstoff entsprechend Energie speichern kann, um schneller Fahrzeuge, Stapler oder meine Produktion zu versorgen. Solche Sachen hatten wir Anfang des Jahres noch nicht so groß auf der Liste. Die sind aber im Laufe des Jahres doch sehr stark gekommen. Und ich glaube, da wird es im nächsten Jahr auch durch ein paar Gesetzesänderungen noch ein paar Themen geben, dass wirklich Firmen aufgrund, weil die Netze gar nicht genug da sind, um so viele Elektrofahrzeuge versorgen zu können, sich in eigene Speicher auf ihren eigenen Grundstücken da viel kaufen oder mieten werden, um dann schneller entsprechend versorgen zu können. Das glaube ich für nächstes Jahr sehr stark.
Vielleicht haben wir ja bald amerikanische Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber die großen US-amerikanischen Konzerne, die großen Tech-Konzerne denken jetzt drüber nach, in Eigenregie Energie zu produzieren, auch kleine Reaktoren und all solche Geschichten, um tatsächlich diesen enormen Energiebedarf zu decken für KI-Modelle beispielsweise, die trainiert werden müssen. Obwohl die Elektrizitätskosten in den USA weitaus geringer sind als hier, wird drüber nachgedacht, da selber das Zepter in die Hand zu nehmen, sich nicht auf das öffentliche Netz zu verlassen und selber zu produzieren.
Knut? Vielleicht auch noch ein Gedanke dazu. Ich habe letztens gelesen, das fand ich super spannend, dass sozusagen die private Investition in Speichersysteme, also Batterien hauptsächlich, so extrem nach oben gegangen ist in diesem Jahr, ohne dass irgendwie jetzt großartig da was subventioniert wurde, weil einfach jeder gedacht hat, Mensch, das macht irgendwie massiv Sinn, dass da jetzt so viel Speicherkapazität gerade entsteht, dass es wirklich das Netz stabilisieren kann. Also natürlich haben wir jetzt immer, vor einer Woche hatten wir diesen Peak da, aber wenn es so weitergeht, ne, das finde ich ganz, ganz spannend, weil da eigentlich jetzt nicht irgendwie was Gelenktes ist, ne, über Subventionen, sondern es passiert einfach. Das ist mal eine Sache. Zweitens, mein Lieblingsthema, hoffe ich, dass es nächstes Jahr da wieder kommt, und zwar, dass Supply Chain und Logistik wieder zurück in Richtung Vorstand geht. Ja, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wir waren irgendwie 21, 22, ganz wichtig, jeder hat mit uns gesprochen, und das haben wir irgendwie so ein bisschen verloren, ne, im letzten Jahr. In diesem Jahr, und das hoffe ich, dass es jetzt nächstes Jahr dann auch wiederkommt, dass einfach die Wichtigkeit gesehen wird und dass wir uns alle sozusagen an die eigene Nase fassen und sagen, Mensch, Wie können wir es denn erklären, dass der Vorstand das auch versteht? Ja, ein Kollege sagt immer, wenn es meine Großmutter nicht versteht, dann versteht es auch der Vorstand nicht. Und da können wir, glaube ich,
lass uns nicht den Vorstand hören. Das ist sehr schön. Wir werden das Thema also weiterhin im Auge behalten, wie so viele andere Themen, die wir heute besprochen haben und auch im kommenden Jahr wieder besprechen werden. Die Liste mit Themen, die wir uns noch vorgenommen haben, ist lang. Das heißt, die Zuhörenden können sich auf ein tolles Programm 2025 freuen. Mit uns virtuell, so wie heute, aber auch vielleicht der eine oder andere vor Ort in interessanten vor Ort Live-Gesprächen, die ich im kommenden Jahr machen werde. Aber an dieser Stelle, Erik, Frank, Knut, wünsche euch schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Alle Zuhörenden, euch natürlich auch. Schön, dass ihr dieses Jahr dabei wart. Nächstes Jahr geben wir nochmal richtig Gas. Schön, dass ihr uns die Treue gehalten habt und kommt gut ins neue Jahr. Frank, mach's gut.
Danke dir, Boris. Danke, Fans.
Erik, mach's gut. Komm gut rein.
Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
Und Knut, viel Spaß beim Skifahren.
Danke. Gute Zeit an euch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch.